Bei mir im Studio heute wieder Kevan Sufi Siyawash. Wir sprechen über die aktuelle Entwicklung, wir sprechen über das Framing rechtsextrem. Sind jetzt alle plötzlich rechtsextrem geworden? Wir sprechen über die Thüringen- und Sachsenwahl und was kommen kann und wird. Und wir sprechen über die neuen Wahnsinnigkeiten, nämlich in Österreich fordert wieder ein ranghoher Arzt die Einführung einer Maskenpflicht und er rät den Menschen zur Impfung. Anfang September 2024. Lieber Kevan, herzlich willkommen im Auf-1-Studio.
Vielen Dank, immer wieder schön hier zu sein.
Wir wollen heute über ein breites Spektrum sprechen. Ich möchte aber beginnen mit dem Ausnahmezustand im Polit- und Medienkartell, die plötzlich nur mehr überall Rechtsextreme sehen. Das führt dazu, dass beispielsweise auf X ein Kommentar war, der mich dazu veranlasst hat, das auch als Einstieg in unsere heutige Sendung zu nehmen. Da hat ein Nutzer geschrieben, das ist Wahnsinn, über 30% in den Ostbundesländern für die AfD sind hier jetzt wirklich alle rechtsextrem geworden. Er kommt nicht aus dem Osten, schreibt er dann in einem weiteren Tweetverlauf, aber er versteht die Welt nicht mehr. Sind alle rechtsextrem geworden?
Nein, aber wenn man sieht, dass die klassischen Volksparteien wie die CDU und die SPD sich inzwischen ja als Parteien verstehen von ihrer gesamten Aufmachung und inhaltlich, was früher links gewesen wäre, dann ist ja klar, dass alles, was dann anders ist, als man selber, ja nur rechts sein kann. Und von daher haben die eine verschobene Wahrnehmung. Das ist tragisch, aber das ist ja oft so, dass derjenige, der eben so eine verschobene Wahrnehmung hat, das nicht erkennt. Und von daher kann man da wenig machen. Das ist der Niedergang durch eine Selbstwahrnehmung, die vollkommen gestört ist.
Ich zeige dir jetzt mal kurz etwas. Ich habe gesehen, die Tagesschau hat ja dankenswerterweise jetzt auch Tagesschau-Nachrichten in einfacher Sprache. Mhm. Und dort komprimieren sie sehr gut zusammengefasst, was sie wirklich sagen wollen. Schauen wir uns das mal ganz kurz an.
Thüringen ist ein Bundesland im Osten von Deutschland. Dort haben die Menschen einen neuen Landtag gewählt. Der Landtag ist das Parlament vom Bundesland. Der Landtag ist in der Hauptstadt von Thüringen, in Erfurt nämlich. Bei der Wahl hat die Partei AfD gewonnen. Die AfD ist rechtsextrem. Auf dem Foto ist Björn Höcke zu sehen. Er ist der Chef von der AfD in Thüringen. Höcke will jetzt auch der Chef von Thüringen werden. Dafür braucht Höcke andere Parteien. Die anderen Parteien haben aber gesagt, wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen. Wir arbeiten nämlich nicht mit Rechtsextremen zusammen.
Ja, was hältst du vom Informationswert zu einer Nachrichtensendung?
Ja, ich meine, dass die Tagesschau macht zum ersten Mal etwas, was sich am Kunden orientiert. Für wen sind denn eigentlich diese Nachrichten in einfacher Sprache? Das ist für die zahllosen Schulabbrecher und Dauerstudenten bei den Grünen und bei den Linken, bei der SPD im Parlament, damit die das mal verstehen. Für die ist das gemacht und das ist sehr gut gemacht, weil der Köder muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.
Ich denke, diese Verkürzung, die wir auch in den Medien immer wieder erlebt haben, eine Pauschalierung, die AfD ist rechtsextrem oder das erste Interview mit Höcke am Wahlabend bei der ARD, dort wurde gesagt, Herr Höcke von der als vom Verfassungsschutz gesichert rechtsextrem geltenden Partei, das wurde im gesichert nicht reformierungsfähigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesagt. Was glaubst du, entfaltet das noch seine Wirkung bei den Zuschauern, dass die dann sagen, wenn die ARD sagt, die sind alle rechtsextrem, das macht ja mit den Leuten trotzdem noch etwas?
Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist so wie ein vorgezogener Karneval. Ist der Bürger unbequem, wird er plötzlich rechtsextrem. Niemand nimmt das mehr ernst. Ich kenne auch keinen, der das noch guckt. Ich sehe so etwas nur noch als Ausschnitte bei YouTubern, die das verhöhnen und lächerlich machen. Das sind ja alles Kartellparteien. Mich erinnert das ja immer mehr an die Blockflöten in der ehemaligen DDR, das sind die letzten Monate des Politbüros, wo man noch die DDR feiert und ein paar Tage später, also mit Wahlzustimmung von 99,94% und ein paar Tage später gibt's das ganze Land nicht mehr. Die haben mal den Schuss nicht gehört. Ist eigentlich tragisch, aber nicht mehr ernst zu nehmen. Das ist ja ein Intelligenztest und wenn man sich auch anschaut am Wahlabend, wie SPD und die Grünen, wie die da vor diesen Ergebnissen stehen und es sich gar nicht vorstellen können, dann ist eben so, das können sich deswegen nicht vorstellen, was da passiert, weil die leben in der eigenen Welt. Das ist so eine Art Disneyland und die betreten ja nicht mehr das richtige Leben und auf einmal, die können sich nicht erklären, warum Leute sie nicht wählen. Und das sagt ja dann auch so ein Kevin Kühnert, sie müssten ihre Politik nur besser erklären. Nee, das Produkt ist scheiße. Die können das nicht. Also das sage ich jetzt mal ganz einfach. Und alle anderen haben gesagt, ich will dieses Produkt nicht haben. Und du kannst es noch so oft erklären, dass das toll ist. Das taugt halt nichts, weil das, was ihr an Politik verkauft, Lichtjahre von dem entfernt ist, was auf der Straße sich tatsächlich abspielt. Aber ihr kennt ja die Straße nicht. Die Straße, die ihr kennt, ist die beleuchtete Silhouette vor einem verdunkelten Dienstwagen. Und dann geht ihr über den roten Teppich in den Reichstag und wieder zurück. Und das ist das, was ihr an Straße habt. Von da ist das eben tragisch, aber oft so, dass wenn eine Politkaste zu weit und zu lange weg ist von der Bevölkerung, dass sie in der eigenen Welt lebt und die Zeit dieser Kartellparteien ist vorbei. Was ich dazu sagen muss, ist, natürlich ist das so, dass Opposition sein bei der aktuellen Regierung leicht ist, weil da muss man gar nicht sehr viel besser zu machen, sondern einfach nur auf die Fehler der anderen hinweisen. Wenn man dann selbst am Ruder ist, wird man feststellen, dass Realpolitik nochmal was anderes ist. Und was man dazu sagen muss, auch die jetzigen Parteien im Aufwind werden innerhalb von wenigen Jahren auch ihre Strukturen entwickeln. Das ist ganz normal, weil die Macht ist zu verführerisch, als dass da nicht der ein oder andere umfällt. Also deswegen rate ich jedem Wähler, der jetzt mal die Alternative wählt, sagen, okay, und ab jetzt nicht wieder 4 Jahre warten und sagen, ich bin jetzt auch wieder enttäuscht, sondern jetzt wie ein Terrier sagen, ich möchte jetzt in kurzen Abständen Kritik üben können. Und da sind wir bei der AfD. Die AfD hat ja etwas versprochen, sie möchte eine direkte Demokratie, auf der würde ich bestehen als Bürger und dann sagen, alle wesentlichen Entscheidungen müssen vorgelegt werden, dass wenn wir plötzlich feststellen, dass die AfD irgendwie dir was anderes macht, weil sie dann einen anderen Washington bekommen, dass wir da nicht mitspielen. Das ist der entscheidende Punkt, dass der Bürger verstanden hat, einer Partei die Stimme zu geben, egal welche, und dann 4 Jahre abzuwarten, was daraus wird, ohne in irgendeiner Weise in Erscheinung zu treten, das ist der grundsätzliche Fehler. Wenn das der Lernvorgang ist und das Gelernte sein wird bei den jetzigen Wahlen, dann sind wir endlich einen Schritt weiter.
Das bedeutet, du appellierst auch an die Wähler, eben ihre Stimme nicht in eine Urne zu werfen und wegzugeben, sondern einfach darüber auch über ein Tool Anteil zu nehmen am öffentlichen Prozess, aber jetzt dran zu bleiben und die Partei auch daran zu erinnern, was sie versprochen hat.
Die Partei hat ein Programm angeboten und für dieses Programm wird sie gewählt, nicht nur für Personen. Man muss ja Personen nicht unbedingt mögen, aber fürs gesamte Parteiprogramm. Und wenn sie mit einer anderen Partei eine Koalition eingeht, dann heißt Demokratie Kompromisse machen, sonst geht das ja nicht, das ist auch in Ordnung. Da würde ich mir wünschen, dass man den Auftrag des Wählers erkennt, der ist ja eindeutig. Wir sind ja die stärksten Kräfte in Sachsen und in Thüringen. Die stärksten Kräfte sind die AfD und die SPD und die CDU, also müssten die eigentlich zusammen. Was ich natürlich in diesem Fall für schwierig halte, weil das Dilemma, was wir in Deutschland haben, auch in den neuen Ländern, ist ja mit der CDU eingetütet worden. Also gäbe es noch eine andere Kraft, die aus dem Stand doch sehr erfolgreich ist, nämlich das Bündnis Sahra Wagenknecht, aber eine Blackbox mit 50 Personen, wo man nicht ganz genau weiß, wie wollen die das eigentlich personell stemmen. Aber es ist auch ein klarer Auftrag, dass die Leute sogar einen Hund wählen würden, um diese Regierung loszuwerden. Das, ja, ist so. Und dann muss man eben sehen, wie die das machen. Aber da sind wir gleich in der Politik wieder. Wenn Sahra Wagenknecht als erstes sagt, dass sie auf gar keinen Fall mit der AfD, weil sie Höcke nicht mag, aber Höcke ist nicht die AfD und die AfD ist nicht Höcke, der gehört dazu, muss man nicht mögen, gibt es noch andere interessante Leute. Und also gleich die Brandmauer mit hochzieht, dann ignoriert sie ja quasi den Wählerwillen. Und es geht nicht darum, was sie möchte, es geht auch nicht darum, was die AfD oder die CDU möchte, sondern die Wähler haben aufgrund ihrer Stimme ganz klar gesagt, wir möchten eine konservative Politik oder wir möchten eine pragmatische Politik. Und ich persönlich würde das begrüßen, wenn man mal was Neues versucht. Da haben wir auf der einen Seite mit Alice Weidel eine gestandene Ökonomin bei der AfD, die eher neoliberal unterwegs ist, muss man auch dazu sagen. Klar, darf es auch sein, Geld muss verdient werden. Und dann hätten wir auf der anderen Seite eine Sahra Wagenknecht, auch eine Ökonomin, die sagt, ja, aber es muss fair verteilt werden. Und diese Mischung hat es noch nicht gegeben. Die fände ich sehr interessant, obwohl ich sagen muss, ich glaube, dass eben Sahra Wagenknecht das nicht machen wird. Und wir werden sehen, wenn sie tatsächlich mit der CDU zusammengeht, also mit BlackRock, was das dann sein soll. Aber wenn die Leute das noch einmal testen wollen, obwohl es im Vorfeld klar war, dass sie es nicht machen würde, dann dürfen sie sich im Anschluss nicht beschweren, dass sie enttäuscht sind, weil sie hat es vorher angekündigt, dass sie eben nicht die Alternative will. Es geht aber um die Alternative. Es geht nicht darum, dass die eingetütet haben, dass die nochmal bestätigt werden. Weil ein Merz hat ja sich hingestellt und hat gesagt, es reicht. Was reicht? Das ist Merkel-Politik. Ja, wir schaffen das. Und jetzt kommt er so, als wäre es eine andere Partei gewesen.
In der Woche vor der Wahl.
Ganz ja, das trotzig, ist alles
aufgemacht, unbedingt hier genau.
Wir brauchen einen Politikwechsel dahingehend, dass das Konzept, was man mal hatte, was ja vielleicht auch schön gedacht war, aber am Pragmatismus, an der richtigen Welt scheitert, dass man eben sagt, wir haben uns das irgendwie vielleicht aufgemalt, geht es eben nicht so und Politik muss eine praktische Komponente haben und kein reines Wunschdenken. Und was die Politik der letzten Jahre ausgemacht hat, der Ampel, ist einfach, das ist eine Ideologie. So hätten wir es gerne, so ist es aber nicht. Und dann muss die Realität geändert werden. Nein, die Politik muss mit der Realität Kontakt aufnehmen, sagen, hör zu, das ist eben nicht so. Das hätten wir möglicherweise gerne anders, ist aber eben nicht so. Und nicht, wir müssen unsere Politik anders erklären oder die Menschen sind einfach zu dumm, uns zu verstehen. Nee, ihr seid, was ihr erklärt, ist alles gelesen und nirgends dabei gewesen. Welcher dieser Politiker innen hat denn dreckige Fingernägel, mal irgendwo gearbeitet, länger als ein Vierteljahr und hat pragmatische Erfahrung oder aber eine Familie oder kann ohne Essfehler sprechen. Also für die meisten dieser Politiker ist ja Politik der letzte Strohhalm, weil sie in der freien Wirtschaft nicht mal an der Kasse von Aldi sitzen dürften, weil sie da die falsche Warengruppe eingeben. Muss man ja mal ganz klar sagen. Das sind einfach Leute, wo kommen die sonst unter? Ich weiß es nicht. Vielleicht bei Amazon.
Ja, beim Einpacken.
Ja.
Also ich denke, dass die Stoßrichtung auch dieses Framings, wir haben das ja auch bei der Corona-Zeit immer wieder erlebt, Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner, Demonstrationen sind pauschal als rechtsextrem diffamiert worden, dass dieses Framing schon dazu beitragen soll, dass sich Außenstehende sehr gut überlegen, ob sie sich diesem Widerstand anschließen. Denn gerade in Deutschland, in Österreich ist es auch heftig, aber in Deutschland ist es noch schlimmer, gibt es ja diese mit auf die Welt gebrachte Erbschuld, dass man sozusagen sagt, ja, das nie wieder ist eingebrannt. Und wenn die jetzt sagen, wir sind plötzlich Nazis und wir sind Rechtsextreme, dann können wir da nicht mitmachen. Das kann sich auch wirtschaftlich eigentlich niemand leisten, dass er bei einer Bewegung mitmacht, die ständig als rechtsextrem gebrandmarkt wird. Ich glaube schon, dass das für Außenstehende, um daraus wirklich eine breitere Bewegung auch im Westen zu machen, sehr, sehr abschreckend wirkt.
Stefan, da sind wir wieder beim Thema Propaganda. Du weißt, ich bin auf Tour ab Oktober, auch in Österreich, Schweiz und Deutschland, findest du alles auf meiner Homepage. Vielleicht kann man es einblenden. Der Punkt ist, wenn die Menschen tatsächlich wüssten, dass diejenigen, die von Rechtsextremismus predigen, also sagen, der ist selbst mit Rechtsextremismus zu tun haben, dann würden sie feststellen, huch, also nur die Corona-Gesetzgebung. Wir wissen das spätestens seit Tom Lausen. Die Corona-Gesetzgebung beruft sich auf ein Urteil aus den 1940er Jahren von NS-Richtern. Also dass praktisch der Einzelne zurückstehen muss hinter der Volksgesundheit. Das ist ein NS-Gesetz, wo die ganzen Richter nationalsozialistisch waren. Das ist die Basis der Corona-Gesetzgebung geworden. Das sind die Rechtsextremen. Nur da sind wir bei Silione. Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus. Er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Der Antifaschismus, der heutige Antifaschismus, das sind eigentlich moderne SA-Truppen, die Demokratie verhindern wollen, die den Zentralstaat über Längle steuern wollen und die allen anderen, die das erkennen, sagen, ihr seid rechtsextrem. Das ist eine Mogelpackung. Ja? Wer Probleme hat mit dem politischen Wechsel innerhalb einer Demokratie, mit dem Wechsel, der hat Probleme mit Demokratie. Und der ist selbst extrem. Aber dass du als Linksextremer alles andere als rechtsextrem wertest, das ist ja dein Wahrnehmungsproblem. Das ist so wie eine Politsekte. Nach ihr kann es nur den Untergang geben in ihrem Denken. Diese Leute sind extrem gefährlich, aber sie sind eine Sekte und sie sind auch bereit, wie das oft bei Sekten ist, wenn das, was sie prophezeien, der Untergang nicht kommt, dann müssen sie ihn eben selbst eintüten. Mhm. Ja. Und das muss man verstehen und immer mehr Bürger verstehen das. Und da bin ich übrigens bei Maximilian Krah, einer der klügsten Köpfe in der Politik, auch bei der AfD, der gesagt hat, Entschuldigung, ich bin auch kein Konservativer, das behauptet ein Laschet auch von sich, das ist mir zu schwammig, ich bin rechts, sagt er von sich. Mhm. Und auf die Frage, was soll das denn sein? Rechts ist jemand, der zu klassischen Werten steht, zu Heimat, zu Familie und der sagen kann, so wie ich bin, das ist erfahren, das ist gelebt und das ist in Ordnung, so finde ich mich gut. Und ich glaube, dass wir mal hinterfragen müssen, wieso ist denn eigentlich rechts pauschal schlecht und links ist pauschal gut? Mhm. Wie ist das geschafft worden? Das ist die Framing-Leistung von Propaganda. Links ist pauschal gut und rechts ist pauschal schlecht. Wer in Deutschland rechts abbiegen will, muss aber den grünen Pfeil nehmen. Und das ist kein Zufall. Das habe ich schon mal gesagt. Also diejenigen, die heute sagen, dass die anderen rechts sind, machen selbst extrem rechte Politik. Rechte Politik ist zum Beispiel Ja zum Krieg, das machen Grüne und Linke, ist Waffenexport, ist einen Schwerverbrecher wie Netanyahu beim Völkermord unterstützen. Das ist rechts. Und Offiziell ist aber rechts, wenn ein Orban sagt, wir müssen mit allen reden, wir wollen Frieden, wir wollen, dass Menschen diplomatisch, wir wollen das Töten stoppen in Europa, dann ist das rechts. Das ist Propaganda, das ist das Orwell-Doppelsprech. Und immer mehr Menschen erkennen das, dass wir es dort mit Leuten zu tun haben, die haben eine vollkommen gestörte Wahrnehmung und sind in eigenen Thinktanks gehirngewaschen unterwegs. Und die Begriffe, die sie benutzen, haben nicht mehr die Bedeutung, die sie ursprünglich haben. Früher war das so, wenn jemand über den Tellerrand geguckt hat und damit für die Politik geeignet, war das ein Querdenker. Heute ist das ein Schimpfwort. Was ist denn los? Was ist denn los? Und das heißt, wir müssen uns unsere Sprache wieder zurückholen und die Begrifflichkeiten dahinter. Wir haben es heute mit einer totalen Verwirrung zu tun. Ja? Sondern tolerant sind diese Menschen nur, wenn man ihre Meinung bestätigt, und werden extrem intolerant, wenn man nur eine Mühe davon abweicht. Das ist die moderne Toleranz. Die moderne Toleranz ist eine extrem aggressive Intoleranz gegen alles, was das eigene Weltbild nicht zu 100% deckt. Und das ist gefährlich für die Demokratie. Sie sind die eigentlichen Demokratiegefährder und behaupten dann aber von sich immer, sie sind die demokratische Mitte. Das ist ja absurd.
Sie haben vor allem die Demokratie für sich gepachtet. Ja. Wenn man einer Nancy Faeser zuhört, wenn man ansieht,
man
was
ja
sie
nicht
in diesem Jahr zum Beispiel fabriziert hat, 2024, das Einzige, was sie gemacht hat, außer dass sie einmal eine Moschee stürmen hat lassen, da könnte man jetzt auch ganz viel dazu sagen, ja, denn wir haben die Leute interviewt und nicht nur über sie gesprochen, sondern mit ihnen gesprochen, ja, und uns mal angehört, was die dort abgezogen haben. Ja. Das ist irre, das ist vergleichbar mit dem Kompaktverbot, aber ansonsten war es nur Kampf gegen rechts und Kampf für die Demokratie. Nancy Faeser ist Demokratie, sie hat es für sich gepachtet.
Sie hat ja auch gesagt, Entschuldige für die Unterbrechung, ich habe das Kompaktmagazin verbunden. Genau, ja, der genau. Staat bin ich. Okay? Ja. So, ich habe eben mal die Pressefreiheit kassiert. Ich, Nancy Faeser, diese Frau ist eine Fehlbesetzung, und der sogenannte Inlandsgeheimdienst, der sich hier als Verfassungsschutz erklärt, das gibt es ja in keinem anderen Land. Ja, der wird als politisches Tool eingesetzt, übrigens mit jemandem, der eigentlich dort gar nicht sitzen würde, weil er gar nicht die Expertise dazu mitbringt. Aber das erinnert mich extrem stark an die DDR im Endstadium. Das sind Leute, die können sich eine Welt außerhalb ihrer Settings nicht vorstellen, und die haben ihre Ideologie zum Parteiprogramm gemacht. Genauso könnte man sagen, mein Parteiprogramm ist Herr der Ringe. Und macht das zum Parteiprogramm. Könnte man, und alles, was davon abweicht,
wird der Verfassungsschutz losgelassen.
Ja, genau.
Also. Und jetzt Meldung von heute, wo wir jetzt diese Aufzeichnung machen, das Thüringer Parlament wird den Verfassungsschutz im Land Thüringen nicht mehr kontrollieren. Stefan Kramer vom Thüringer Verfassungsschutz freut sich. Das ist übrigens der Mann, der vor ein paar Jahren noch gesagt hat bei den AfD-Wahlerfolgen, 20% der Thüringer Wähler sind brauner Bodensatz. Ja. Das hat der Verfassungsschutzchef gesagt. Und die haben es jetzt geschafft oder bringen das gerade auf den Weg, dass das Landesparlament nicht mehr den Inlandsgeheimdienst kontrollieren darf, weil sie nicht wollen, dass die AfD in die Akten schauen kann. Das ist doch kompletter Wahnsinn.
Frühzeitig informiert zu sein ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Das erinnert mich extrem stark daran, dass man damals gesagt hat, es darf in Europa keinen Außenminister geben, der einen kommunistischen Hintergrund hat, weil der könnte das an Moskau verraten. Das sind Leute, die sind in einer Sekte gefangen, und die haben auf diesen Positionen nichts zu suchen, weil sie sind zu extremen Dingen bereit, wie Frau Faeser, die jetzt auch gesagt hat, sie möchte auch Haus durchsuchen, wenn diejenige Person, die dort wohnt, wenn die gar nicht da ist. Das heißt, man kann dort dann Kameratechnik anbringen, man kann auch Beweisgegenstände deponieren.
Einfach einbrechen.
Das ist ja Überwachungsstaat. Mhm. Also das ist all das, was man gerne totalitären Systemen vorwirft. Aber da sind wir wieder bei Noam Chomsky, der gesagt hat, das, was wir tun, ist okay, und was die anderen machen, ist Terrorismus. Diese links-grüne Sekte, die weder links ist noch grün, weil links bedeutet, soziale Gerechtigkeit herzustellen, das macht die SPD ja gar nicht. Ja. Die hat sich ja vom Arbeiter komplett verabschiedet und spricht den Akademiker an. Mhm. Ja, nichts gegen den Akademiker, aber nur Akademiker. Ja. Und grün ist eben nicht, überall Windkrafträder herzustellen, billiges und sag ich mal, klimafreundlicheres Gas aus Russland nicht zu kaufen, sondern eben dann Fracking-Gas aus Übersee oder Atomstrom aus Frankreich. Das ist ja eben nicht grün. Das ist alles Mogelpackung, und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir das nicht mehr dechiffrieren können, dass unsere Medien überhaupt nicht neutral sind. Unsere Medien und diese ganzen Thinktanks und diese ganzen Bodengruppen, Das sind alles querfinanzierte Organisationen, um Ideologie durchzusetzen. Und die sind extrem gefährlich. Extrem ist die sogenannte Antifa. Das ist extrem. Ein schwarzer Mob, der anderen Gewalt androht. Man stelle sich vor, das wäre die Stoßtruppen der AfD. Man stelle sich vor, die AfD hätte die Massengesetze, die Planung von Lagern, wie wir heute aus den RKI-Files wissen, Hausdurchsuchung ohne Person oder ich habe die Taz verboten. Ja. Ich habe die Taz verboten. Ja. Das hast du jetzt von der AfD. Dazu brauchst du nicht die AfD. Wenn jemand ideologisch total überzeugt ist, also wollt ihr den totalen Krieg, dann endet es am Ende wie Magda Goebbels. Die muss sich und ihre Truppe am Ende vergiften, weil sonst geht die Welt unter. Weil wenn ihr Weltbild untergeht, geht die Welt unter. Und wenn die Welt nicht untergehen will, dann sorgen sie dafür, dass sie untergeht, weil sie müssen Recht haben. Das ist geradezu religiös fanatisch.
Wenn wir jetzt wir haben den Verfassungsschutz jetzt angesprochen und ihn auch hart angegangen, zu Recht, wie ich meine, dann fällt mir beispielsweise, wenn wir wieder zu dieser Begriffsverwirrung zurückkommen, bis zum Jahr 2020, das ist sehr interessant, hat der österreichische Verfassungsschutzbericht sich immer sehr bemüht, eine Definition von Linksextremismus und von Rechtsextremismus voranzustellen im Verfassungsschutzbericht. Der deutsche Verfassungsschutz macht das gar nicht mehr. Nancy Faeser definiert gar nicht mehr, was Rechtsextremismus ist. Aber der österreichische Verfassungsschutz hat das genau definiert und er hat drei Wesensmerkmale festgelegt, was Rechtsextremismus sein soll. Das ist einmal rassistisch ausländerfeindlich. Darüber kann man natürlich diskutieren, trifft aber zum Beispiel auf viele Ärzte überhaupt nicht mehr zu, die auch als rechtsextrem geframed wurden in der Corona-Zeit. Dann ist es gegen die Demokratie und gegen die Verfassung. Das Gegenteil war bei Corona ja der Fall. Die Leute wollten mehr Demokratie und wollten die Einhaltung der Verfassung.
Die AfD sagt auch ganz bewusst von sich, sie ist eine Partei, die sich auf das Grundgesetz beruft. Genau. Sagt die einfach.
Ja. Bei den Corona-Demos wurden Leute festgenommen, die das Grundgesetz hochhielten.
Das ist eine unerlaubte politische Äußerung.
Genau. Ja. Also das Punkt 2 und Punkt 3, jetzt wird's richtig skurril, dass man Punkt 1 und 2 unter Anwendung von Gewalt oder Duldung von Gewalt durchsetzen möchte. Mhm. Und da trifft's gar keinen, der heute als rechtsextrem gebrandmarkt wird, denn niemand wendet Gewalt an. Ich drehe sogar um, wie du schon geschildert hast, das Regime wendet Gewalt an, wenn sie uns zwingen, eine Maske zu tragen. Wenn mein Nachbar zu mir sagt, du musst morgen die Windel deines Kleinkindes tragen im Gesicht, wenn du zur Arbeit fährst, dann lache ich darüber.
Und oder wenn sie von AfD-Politikern die Autos anzünden oder sogar im Bundestag die Türen ihrer Fraktionsräume beschmieren, da fragt man sich dann schon, wo ist der Sicherheitsdienst? Das ist jetzt vollkommen in Ordnung. Man stelle sich das andersrum vor. Ja,
oder wenn ich meine GEZ-Gebühr nicht bezahle oder die GIS-Gebühr in Österreich, dann komme ich in den Knast, Ersatzfreiheitsstrafe.
Die können wenn ich das aber, anwenden. Wenn ich aber als Gast jemand vergewaltige, dann kriege ich noch 1.000 Euro Handgeld.
Genau.
Verstehst du, was ich meine?
Und vielleicht eine psychologische Schulung.
Ich möchte nur dazu sagen, ich habe ja auch Migrationshintergrund. Ich glaube, ich bin relativ gut integriert und spreche auch die Sprache recht gut. Was ich sagen möchte,
schneller ist, wie alle anderen.
Ja, ich möchte auch all die Menschen, und das sind die meisten übrigens im deutschsprachigen Raum, die super integriert sind, die Migrationshintergrund haben und die mit ihrer Zusatzkultur die Deutschland bereichern im tatsächlichen Sinne, weil ich gehe gerne ausländisch essen, finde das super, dass man auch orientalisch essen kann, italienisch essen kann, französisch essen kann, ja, aber auch deutsch essen kann, dass man das eben als Beigabe, das finde ich super. Und ich möchte allen anderen eben sagen, man muss aufpassen, dass man die jetzt nicht verwechselt, weil inzwischen ist ja jeder, der arabisch aussieht, verdächtig, dann sehe ich vielleicht auch arabisch aus. Aber das ist gerade mein iranischer Hausarzt, der beim Kind in der Charité gerade das Knie operiert hat, der hier seit 40 Jahren integriert ist. Und der spricht natürlich auch einen iranischen Akzent oder einen türkischen, aber der ist integriert. Und da gibt es auch jede Menge afghanische und Rechtsanwälte, die wunderbar sind. Aber es gibt eben aus all diesen Ländern auch Leute, die in ihrem Land schon kriminell waren. Und die sind jetzt hier weiter und dass man das nicht miteinander verwechselt. Weil die meisten Menschen, die in Deutschland einen Migrationshintergrund haben, sind nach Deutschland gekommen, weil sie das, was Deutschland zu bieten hatte, Recht, Ordnung, Zuverlässigkeit und eine keine hohe Besteckung, weil sie das genießen. Und die sagen eben auch, wisst ihr, was ihr macht? Das, was wir hier die ganzen Jahre mit vorgelebt haben, wird kaputt gemacht, indem ihr jeden ins Land lasst und dort einer kleinen Gruppe von Extremisten die Möglichkeit gibt, den gesamten Ruf zu ruinieren. Und da haben wir als Deutsche mit oder aber auch mit Migrationshintergrund vor allem die Verantwortung, unsere Klientel zu schützen, sagen, Entschuldigung, ihr redet da über uns. So, und ich möchte die Menschen mit Migrationshintergrund und einem Bildungsniveau auffordern, sich hier auch mal auf die Hinterbeine zu stellen und sagen dazu, das hat mit uns nichts zu tun. Diese Leute, die hierher kommen, sind zu und die tatsächlich Asyl, das Recht auf Asyl haben, die sollten wir schützen. Aber Menschen, die hierher kommen, weil sie hier Trittbrett fahren wollen, die hier die Sozialsysteme ausnutzen, die nicht bereit sind, einen Fingerschlag, die gar nichts tun wollen und die unsere Kultur verachten, weil sie politisch geframed sind und hier das Kalifat eröffnen wollen und sich über den Rechtsstaat lustig machen, weil der sie mit Glasehandschuhen anzieht. Diesen Leuten müssten wir entgegentreten, sagen wir zu. Es ist genauso, wie wenn ich jetzt in euer Land fahre. Wenn ich in ein arabisches, iranisches oder ein anderes Land oder China, Indien fahre, dann ist es vollkommen klar, dass ich mich den Gegebenheiten des jeweiligen Landes anpasse und sage, okay, in Japan ist es ganz klar, gibt es einen Kodex, da ziehe ich meine Schuhe aus, wenn ich ein Haus betrete. Das ist ganz einfach und ich werde in den Vereinigten Staaten auch nicht FKK machen. Kriege ich nämlich gleich Besuch. So, das heißt, ich bin Gast in einem Land und ich weiß, dass es ein Gastrecht gibt, aber auch eine Pflicht. Menschen, die in ein anderes Land kommen und denen das alles scheißegal ist, die haben vor allem ein Bildungsproblem. Das ist ein Bildungsproblem. Das ist nicht unbedingt ein Problem der Religion. Die haben vielleicht auch eine andere Sozialisation, wie mit Frauen umgegangen wird, was ein Mann ist, dass der bewaffnet sein muss und dass Gewalt ein normales Mittel ist. Das hat nicht unbedingt mit Religion zu tun. Das kann damit zu tun haben. Aber Paul Saar sagen, jeder, der Muslim ist, der ist automatisch gewalttätig. Die Muslime auf der Welt unterscheiden sich sehr. Ob du nach Sizilien gehst, nach Spanien, Nairobi oder Thailand, das sind sehr oder Saudi-Arabien, du kannst dich pauschal sagen, die Menschen, die ich kenne, die in irgendeiner Art und Weise tatsächlich religiös sind, egal welche Religion sie vertreten, tragen das nie zur Schau. Die das aber tun, für die ist das ein Ersatzkriegsschauplatz, um irgendwie Stress zu machen. Die missbrauchen auch Religion, das kann man mit jeder. Man kann jede Religion missbrauchen, um irgendwie gewalttätig zu sein. Das ist eigentlich eine sogenannte Verlängerung. Ja. Und da muss man eben auch entgegentreten und sagen, Entschuldigung, die sich dort hinstellen und sagen, wir sprechen oft nicht für, sondern werden missbraucht. Aber diejenigen, die das tun, die sollten das Land verlassen müssen und nicht, hör zu, du warst jetzt schon x-mal gewalttätig und so weiter. Hättest du die Güte, dieses Land zu verlassen, da muss der Staat sagen, weißt du was, Gastfreundschaft beendet, ich glaube, weißt das nicht zu schätzen und tschüss. Und das wird ja von unserer Regierung in Deutschland hintertrieben, indem sie ja selbst eigentlich eine Schleuserorganisation ist, was das Auswärtige Amt macht, das ist ja hochkriminell, indem sie Instagram-Portale auf Arabisch betreibt, sagt, kommt alle hierher, das ist ja alles, das ist ja eigentlich Volksverrat, die verraten das Volkseigentum, die verraten alles, was Menschen erwirtschaftet haben. Das heißt, hier kommen eine Gruppe von Leuten her, die alles mitnehmen, alles zu sich nehmen und gleichzeitig müssen die, die es erarbeitet haben, Flaschen sammeln. Das ist asozial, das unterhöhlt den Staat. Das heißt, man muss diese Menschen, die auch noch gewalttätig werden, nach Hause schicken. Man muss aber auch hingehen und sagen, wer hat das ermöglicht? Und da stinkt ja der Fisch vom Kopf. Und da muss man mal ins Auswärtige Amt gehen und muss diese Leute zur Rechenschaft ziehen. Und es ist vor allem unser Staat im Moment, der so kriminell ist. Das muss man mal klar benennen. Aber unsere Justiz funktioniert ja auch nicht. Und da muss das alles wieder auf die Füße gestellt werden. Und da hoffe ich auf einen Politikwechsel und auch, dass die Bevölkerung, die es nämlich satt hat, eine Stimme bekommt und sagt dazu, ein Rechtsstaat bedeutet, dass alle, die etwas getan haben, was nicht in Ordnung, gleich behandelt werden. Aber das tun wir nicht. Und das ist, da möchte ich den Bürgermeister von Grimma, Freier Wähler, könnte in Sachsen sehr interessant werden, zitieren, der hat gesagt, das beste Demokratie-Schulungsprogramm ist ein funktionierender Staat. Und den haben wir in Deutschland langsam nicht mehr. Und deswegen dieses ganze Gefasel von Demokratie, bla bla, dieser Staat selbst macht ja das Vertrauen in die Demokratie kaputt, indem er selbst die Demokratie aushöhlt.
Es herrscht absichtlich eine Verwirrung über die Begriffe und diese Wahlen, gerade in Thüringen, Sachsen und jetzt auch bald in Brandenburg, das sind sehr stark Protestwahlen, wie du auch sagst. Die Leute würden sogar einen Hund wählen, um diese Ampelregierung wegzubekommen. Man möchte, dass die nicht mehr größeren Schaden anrichten. Wir haben das reale Szenario, dass über die Energiepreise und die Misswirtschaft, die Inflation immer mehr steigt, die Arbeitslosigkeit explodiert, die Messermigration unglaublich ausufert. Gerade in den letzten Wochen gab es ja sehr viele Fälle. Aber auch, dass uns ein Krieg ins Haus steht, dass diese Verrückten in der Bundesregierung tatsächlich einen Krieg vom Zaun treten gegen Russland. Das ist das Programm, wunderbar embedded in NATO-Propaganda, aber dass das nicht so weitergehen soll, das ist auf der einen Seite die Protestwahl. Aber wenn man einen politischen Inhalt festmachen möchte, dann denke ich, ist es der, dass die AfD die einzige Partei ist, die sich noch zu Deutschland als Land bekennt, die auch über Deutschland spricht und nicht über Bundland oder Zusammenland oder die das überhaupt nicht mehr über die Lippen bringt. Das ist ja bei der CDU auch nicht besser. Also die Ampelparteien und die CDU, sie bekommen es ja nicht hin, sich zu ihrem eigenen Land zu bekennen. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Unterschied, der auch für Menschen, wie du sagst, mit Migrationshintergrund, wenn sie in Deutschland sein wollen und wenn sie das gut finden, dass Deutschland, in das sie gekommen sind, auch annähernd wieder so hergestellt wird, dann müsste man sich doch zu diesem Deutschland bekennen.
Du sprichst das an, das ist der wesentliche Unterschied. Das ist wie eine Marke. Ich meine, wenn ich mir einen Mercedes kaufe, dann soll der ja auch innen wie ein Mercedes aussehen, die Qualität, und der soll auch so fahren. Aber wenn dann ich feststelle, das ist eigentlich ein bisschen Renault, ein bisschen Fiat und dann ist noch ein bisschen Ford dabei, dann weiß ich nicht, was ich haben soll. Und die AfD ist eine Partei, die auch anerkennt, dass Menschen, die nach Deutschland kommen, wegen des Deutschlands nach Deutschland kommen, weil es eine gewisse, es gibt da gewisse Parameter, die für Deutschland sprechen. Übrigens, viele Menschen kommen nach Deutschland und haben mit Deutschland zu tun gehabt, weil sie die Kultur, die Sprache, aber auch die klassische Musik mögen. Kenne ich eine Menge Leute, die deswegen kommen, weil für die war Deutschland eben auch große deutsche Dichter, Denker und große klassische Konzerte. Ist auch ein ganz wichtiger Punkt. So, und die kommen hierher und wenn das dann plötzlich gar nicht mehr da ist, sagen sie, Entschuldigung, ja, also das wie, ich gehe nach Amerika und die American Way of Life gibt es dann da so gar nicht, sondern es ist dann irgendwie so vollgespießt, dann sage ich, das, wo ist mein Amerika? Und die AfD ist eine Partei, die etwas macht, was selbstverständlich sein sollte. Sie sagt, wir sind eine Partei in Deutschland, für Deutschland und wir bekennen uns natürlich zu Deutschland. Wir sind aber, glaube ich, in Deutschland das einzige Land, wo man antipatriotische Politik machen kann und damit auch noch im Amt bleiben. Man stelle sich das vor, in kein Italien, wo die Minister sagen, ich hasse Italien, Frankreich, ich mag nicht Frankreich, Israel, ich bin gegen Israel, wenn man sofort weg vom Fenster. Aber in Deutschland haben wir es mit Politikern zu tun, die offen bekennen, ich konnte mit Deutschen noch nie etwas anfangen. Das ist okay. Dann hast du aber als Bundespolitiker, als Politiker nicht suchen, weil dann geh doch in ein Land, wo nicht Deutschland ist. Wenn du mit Deutschland nichts anfangen konntest, finde ich es in Ordnung, weil du es doof findest, dann geh doch in das Land, wo du mehr mit anfangen kannst. Aber du lebst vom deutschen Steuergeldern, wie die Maat, als Mandatsmaat in Speck, und gleichzeitig hast du dieses Land. Bei dir stimmt irgendetwas nicht. Und die AfD ist eine Partei, die etwas Selbstverständliches tut. Sie macht Politik für Deutschland. Sie wird ja auch von Deutschen gewählt und nicht aus dem Ausland. Und das ist also eine Grundvoraussetzung, dass man etwas für sein eigenes Land tut. Wenn man das nicht macht, weil man das Land nicht mag, dann müsste man sich, von wem wirst du bezahlt, dass du Sabotage machst? Man unterstellt es ja dann immer, man unterstellt ja dann ausgerechnet der AfD, sie werden wie russisch querfinanziert, weil sie für Deutschland sind. Da muss ich fragen, bei euch weiß ich, wer euch querfinanziert. Mhm. Weil was ihr macht, ist amerikanische Außenpolitik.
Das ist nicht mal verdeckt.
Nein, ist nicht mal verdeckt. Mhm. So. Und das wurde ja auch dem Bündnis Sahra Wagenknecht bei den Grünen vorgeworfen, sie werden aus Moskau finanziert. Das sind so olle Kamellen, ja. Aber guck dir doch mal unsere politische Führung an. Ob du einen Herrn Esken nimmst oder Frau Steinmeier oder den Hühnerzüchter oder die völlig unbegabte, fehlbesetzte Frau Trampolinfrau, das Trampel mit dem gefälschten Lebenslauf oder Ricarda Lang oder Kevin Kühnert. Das ist doch jetzt nicht die Haute-Volée der deutschen Intellektuellen. Haute-Volée ist auch ein französisches Wort für Kühnert, wenn er nachschlagen möchte. Das ist alles so schlecht. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass wenn wir es mit einem Politikwechsel zu tun haben und mit einem Parteienapparat, der meiner Meinung nach den Staat okkupiert hat, dass es alles ganz und viel besser wird, wenn AfD, BSW und Co. an den Staat kommt. Aber zum ersten Mal soll Deutschland wieder normal werden. Deutschland in normal, was nicht bedeutet, dass wir es nicht mit internationalen Verwerfungen zu tun haben, auf die wir reagieren müssen, was ein Land nicht lokal alleine regeln kann. Aber wir brauchen ein Europa der souveränen Einzelländer, die sich auf gewisse Dinge synchronisieren und aber auch sagen können, wie das Viktor Orban macht, das möchte ich lieber nicht. Aber wir haben es ja mit Brüssel auch mit einer Erpressungsmaschine zu tun, wo 80% der Gesetze in Deutschland aus Brüssel kommen, die von irgendjemand gemacht werden. Das sind Industriegesetze, wo man sagen kann, die Industrie zahlt dort günstig ein und dann müssen wir alle Wärmepumpen verbauen. Das ist ja alles Korruption. Und diese ganzen Politiker, die für Kartelle arbeiten, scheuen das Licht, sie scheuen die Transparenz. Und wir brauchen unbedingt Transparenz in der deutschen und europäischen Politik. Und dazu brauchen wir endlich Medien, die ihren Job machen. Und die sind ja auch nicht transparent. Deswegen, ich finde die AfD insofern gut, obwohl ich, weil ich einige Aussagen gut finde. Bin gespannt, was passiert, wenn sie an der Macht sind.
Dazu kommen wir noch, ja.
Den Rundfunkstaatsvertrag abschaffen. Die leben da mit 8,5 Milliarden und machen damit eigentlich nur Propaganda gegen Leute, die ihnen nachweisen, dass sie ziemlich absurde Politik machen, nämlich vollkommen einseitig sind. Und dann sollen sie auf dem freien Markt mal beweisen, ob das, was sie berichten, ob das beim Kunden eigentlich ankommt. Hier stimmt irgendetwas nicht. Und das gibt's in keinem Land der Welt. Wenn man sich die Einnahmen anguckt, was die ARD bekommt und die BBC, dann müsste das Programm doppelt so gut sein. Ist das aber gar nicht. So. Was nicht bedeutet, dass der freie Markt, da gibt's dann große Pressekonzerne, das ist auch eine Gefahr, aber was wir im Moment haben, ist ein Selbstbedienungsladen, selbstherrlich, arrogant. Und dann spricht man ständig über den GEZ-Gebührenzahler, dass der wohl ein bisschen zu blöd ist. Der ist intelligent genug, im Vergleich mit Alternativen zu erkennen, was ihr dort macht, ist einfach nur Staatsfunk. Das ist SED-Funk. Das ist Schrott. Und ich komme ja von dort. Ich habe ja meinen Job in ARD und ZDF gelernt und als ich ihn weiter so ausüben wurde, hat man mich raus So, weil ich gesagt, das ist ja Schrott, was wir machen. Ja, wie ich mache eine Lehre bei Porsche und auf einmal wird da rumgepfuscht, dann würde ich sagen, deswegen bin ich nicht zu Porsche gegangen, hätte ich woanders hingehen können. Das machen wir jetzt so, dann steige ich eben aus. Und es wird Zeit, dass wir uns unsere Medien zurückholen, denn ich muss mal klar sagen, wir bezahlen das ja. Das ist Veruntreuung, das ist Verblödungsmaschine, das sind unsere Medien, aber da sitzen nicht unsere Vertreter, da sitzen die Vertreter von Politkartellen, die wiederum große internationale Trusts vertreten, die sich dann in Davos wehtut treffen oder sonst irgendwo. Das hat mit Demokratie überhaupt nichts zu tun und wir müssen da endlich ran, weil sonst geht dieses Land, die Region und Europa auch kaputt. Wir haben für diesen Wahnsinn keine Zeit mehr. Das Schiff steht so.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Du hast ja die Öffentlich-Rechtlichen jetzt angesprochen und die erste Reaktion der ZDF-Chefredakteurin war ja nach dem Wahlerfolg heute, 1. September, Kriegsbeginn, Zweiter Weltkrieg, Erinnerung an Ermordung von 6 Millionen Juden. Tatsächlich, also sie hat es gemacht, sie hat das in einem Atemzug, in einem Kommentar zusammengepanscht, ja. Hat gesagt, jetzt sind wir wieder in diesen rechtsextremen Zeiten. Dabei unterscheidet sich, wie wir gerade gesprochen haben, die AfD hauptsächlich wesentlich im Bekenntnis zum eigenen Land und die anderen tun es bewusst nicht, was in keinem Land der Welt, wie du richtig sagst, möglich wäre, weder in Indien noch in Japan noch sonst irgendwo. Jetzt waren aber beispielsweise, wenn Sie immer diesen Antifaschismus beschwören, auch alle Parteien geschlossen, die damals tatsächlich zur Zeit des Dritten Reiches gegen die Nationalsozialisten waren. Sie haben sich zum deutschen Vaterland bekannt. Denn es gab damals diese verrückte Denkweise nicht, dass man das eigene Land auflöst, weil man sich selbst auflösen möchte. Das gab es nicht. Ich habe mich für unsere Recherche zu unserem kommenden Schwerpunkt zu dieser geistigen Umnachtung auch ein bisschen eingelesen. Die letzte Reichstagsrede von Otto Wels von der SPD, die war erfüllt von Patriotismus, ja, für sein deutsches Vaterland, wie er sagte. Oder die Rote Fahne, kommunistisches Organ, appellierte ständig an einen nationalen Befreiungskampf. Mit solchen Aussagen wären sie heute im Verfassungsschutzbericht. Also das ist ein neues Phänomen, das erst in den letzten Jahrzehnten eingerissen ist, dass es einfach in Deutschland kein Deutschland mehr geben soll.
Ja, wir haben es mit bildungsfernen Schichten zu tun, die aber quasi umerzogen sind. So wie man eben sagt, wir haben 23 Geschlechter oder 73,5, ich weiß nicht, bei denen auch eine Identitätskrise. Wer bin ich denn? Also Sie verwechseln sowieso Identität mit Identifikation, aber man ist ja nun mal als Frau oder Mann geboren, das macht jedenfalls 99% aus. Alle anderen können machen, was sie wollen, aber zu tun, dass diejenigen, die Unentschlossenen, nenne ich sie jetzt mal, dass die Mehrheit darstellen, das ist ja schon Irrsinn. Ja? Und ich habe ich spreche eine Muttersprache, und ich habe ein Vaterland, das kann ich im Nachhinein nicht negieren. Ich habe jetzt eine andere Muttersprache, weil ich habe eine andere Mutter. Und ich habe auch ein anderes Vaterland, weil ich lasse mich woanders dann zur Welt bringen. Ich habe noch iranische Staatsbürgerschaft, muss ich sagen. Warum? Man kann die nicht abgeben, auch wenn man will. Weil der Iraner sagt, Sie sind doch als Iraner geboren, wem wollen Sie denen geben? Das ist doch Ihre Biografie. Da haben Sie recht, Iraner. Und in Deutschland wäre es wahrscheinlich so, man würde wahrscheinlich noch Begrüßungsgeld für sich selbst, wenn man seine Staatsbürgerschaft abgibt.
Das kommt noch.
Und ich sage, kann dazu sagen, das, was an mir deutsch ist, und an mir sind ja schon ein paar Sachen deutsch, ich war pünktlich da, ja, so, das mag ich, ja, ich mag auch das, was an iranisch ist, das mag ich eben auch, ich bin ein gastfreundlicher Mensch und wenn irgendwo jemand eine Panne hat, dann helfe ich, das ist das Orientalische an mir, dass ich da sage, leben und leben lassen, kriegen wir gemeinsam hin, ja, gibt's auch bei Deutschen umgedreht auch, aber diese Mischung finde ich interessant und das eine lassen oder das andere nicht zu machen, also das finde ich interessant, aber wenn mich jemand fragt, willst du das Deutsche ablegen? Nein, ich spreche ja Deutsch, ich denke auch analytisch Deutsch und das, was ich an Deutschland schätze, das schätze ich und was ich nicht so schätze, das lebe ich nicht unbedingt so. Also ich will ja nicht sagen, dass an einem Land alles super ist, aber wenn ich nichts daran gut finde, dann verlasse ich doch das Land. Ich habe das Land verlassen, weil es in Deutschland für mich schwierig geworden ist, in großen Teilen von Städten zu leben, aber nicht, weil es national befreite Zonen sind, das hat es früher auch mal gegeben, sondern weil die ideologisch so aufgeladen sind durch Linke und Grüne, dass es gefährlich wird für mich und meine Kinder da durchzugehen. Also die Aggression, die ich erlebt habe, erlebe ich eher von überzeugten Linken und Grünen, die gewalttätig gegenüber mir und meinen Kindern werden und nicht von irgendwelchen Menschen, die es auch noch gibt, die sehr kurze Haare haben und ein ganz altes Deutschland wollen. Die sind ja Gott sei Dank in der Minderheit. Die anderen in ihrem Fanatismus in der Mehrheit und sind ja auch bereit, gewalttätig zu werden. Aber das heißt, ich kämpfe trotzdem für einen Deutschen, wie ich es gekannt habe, aus dem Ausland, besuche Deutschland auch immer wieder und zahle auch in Deutschland meine Steuern. Ja, nur es ist gefährlich geworden, sich permanent in Deutschland aufzuhalten, weil da gibt es ja Menschen, deren Sport es ist, Familienkinder zu jagen, Autos anzuzünden und die das als Trophäe sehen würden, wenn sie meinen Sohn erlegen würden, um es mal hart auszudrücken. So, das wäre, da sagt meine Frau irgendwann zu mir, hör zu, der politische Kampf, das geht ein bisschen zu weit. Also habe ich mich ins Ausland verlegt und komme vielleicht wieder zurück, wenn es besser wird. Ich
hoffe. Das Ziel ist ja von vielen Leuten, die das Land gerade mit Corona verlassen haben, dass sie wieder zurückkommen. Genau. Es wollen ja alle hier in ihrer Heimat leben, aber es ist halt unter den Bedingungen, die aktuell herrschen,
meine Steuern hier. Ich zahle in Deutschland meine Steuern. Ich bin also kein Steuerflüchtling. Ja, also ich tue das, aber ich sage eben, ich muss ja nicht ein unnötiges Risiko eingehen. So.
Du hast vorher die AfD und was sie in Regierungsverantwortung tun könnte angesprochen. Du hast, ich glaube, einen Tag vor dem Wahlabend überraschenderweise dazu aufgerufen, die AfD zu wählen oder ein blaues Wunder zu machen. Ein direkter Aufruf war es nicht. Von vielen wurde er aber so interpretiert. Ich glaube, so war es ja auch gemeint. Und dieses blaue Wunder hat in Thüringen definitiv stattgefunden, aber auch in Sachsen ein sensationelles Ergebnis. Das wurde dir aber von manchen Leuten krumm genommen. Du hast aber nicht gemeint, dass jetzt alle in die AfD blindlings eintreten sollen, sondern dass man diese Partei als Vehikel sehen soll für den Protest. Und wir haben das in unserer Wahlsendung am Sonntagabend auch so gesagt. Da haben wir dich zitiert und Paul Brandenburg und andere untypische Empfehler für eine solche Wahl, dass wir gesagt haben, wir sehen diese Wahl als Schicksalswahl und als große eine Wahl, in die große Hoffnungen gelegt wurde, um mal wirklich ein Wahlbeben zu verursachen, um zu zeigen, einem großen Teil in Deutschland reicht es.
Es reicht. Also ich bin ja jemand, ich war ja jahrelang Nichtwähler, nachdem ich aber auch mal für ARD und ZDF den Wahlomaten bedient habe, bis ich eben gemerkt habe, okay, da ändert sich etwas. Sie haben also meine Naivität, die ich damals noch hatte, missbraucht, bis ich das gemerkt habe. Ich habe mich dafür ausgesprochen, ein blaues Wunder, weil mein Vertrauen in das System, in diese Kartellparteien ist endgültig erschöpft. Die sind meiner Meinung nach auch nur eins, extrem korrupt. Die sind einfach extrem korrupt und diese Art von Korruption möchte ich nicht mehr unterstützen, was nicht bedeutet, dass die nächste Generation von Politikern bei AfD und BSEW nicht auch irgendwann korrupt werden. Ich glaube, sie werden am Ende des Tages alle korrupt, deswegen Controlling und Wechsel. Ja. Die Grünen sind ja mal anders angetreten und sind korrupt geworden. Da ist keiner vor sicher, weil Macht ist eine Droge und wird der eine oder andere umfallen. Also das ist mein Appell an alle, die gesagt haben, Entschuldigung, du wolltest du eigentlich nicht. Ich möchte hier Mausfeld zitieren. Wahlen sind das allerletzte Mittel in der Demokratie, nicht das einzige. Mhm. Das heißt, demokratisch leben, Widerspruch auf der Straße und sobald eine Partei von ihrem Programm tatsächlich extrem abweicht, sagen, einen Blick, so haben wir anders gewettet. Und was ihr versprochen habt, direkte Demokratie, das möchte ich jetzt haben. Ich möchte euch auch wieder loswerden können und nicht nur 4 Jahre warten müssen. Blaues Wunder dahingehend, dass die AfD jetzt in der Bringschuld ist. Okay, das, was ihr gesagt habt, was ihr wollt, ja, ihr wollt den Krieg in der Ukraine beenden, ihr wollt Verhandlungen, ihr wollt russisches Gas wieder, ihr wollt gute Nachbarschaft. Ihr sagt, okay, NATO ist dann gut, wenn deutsche Soldaten die deutschen Grenzen schützen und nicht out of area sind. Ihr wollt den Rundfunkstaatsvertrag abschaffen, ihr wollt das Bargeld erhalten, ihr wollt, dass der Verfassungsschutz abgeschafft wird, damit nicht zur Privatarmee einer Regierung wird. Ihr wollt diese ganzen schwarzen Strukturen der Schlägertruppe, verlängerter Arm vom Geheimdienst und CIA, nennt sich Antifa, wollt ihr alles abschaffen. Ihr wollt diese NGOs auflösen, diese ganzen linksorientierten Kahane-Stiftungen, die wollt ihr auflösen. Und das möchte ich jetzt sehen. Das möchte ich jetzt sehen. Und wenn nicht, dann gibt's Stress. Mhm. Das möchte ich sehen. Und ihr wollt auch die Schule reformieren. Ganz wichtig. Man kann ja zu Höcke sagen, was er will. Aber Höcke ist ein gebildeter Mann. Ich teile nicht alle seine Ansichten. Mhm. Ich teile nicht mal von mir selbst alle Ansichten vom letzten Jahr dazu zu sagen. Aber er ist ein Mann mit einem Bildungshintergrund. Genau wie Krah, genau wie auch Alice Weidel und auch Kupala ist ein sehr, sehr guter Mann. Und ich möchte doch mal andere Politiker sehen im direkten Vergleich, wer da mithalten kann. Ja, eine Ricarda Lang, einen Kevin Kühnert, auch unser Bundestag. Sind schwer ungebildet, obwohl der Bundeskanzler noch von denen der gebildetste ist, sich aber nicht mehr erinnern kann. So, und das sind alles Leute, wo ich auch mal sagen würde, ich finde, dass jemand, der im Deutschen Bundestag sitzt, mindestens einen abgeschlossenen Beruf haben sollte, sonst hat er dort nichts zu suchen. Wenn er eine Familie hat, finde ich es noch besser. Und wenn er aber auch noch ein abgeschlossenes Studium ist, wunderbar. Aber wenn er gar nichts gelernt hat, sondern eigentlich nur Callcenter-Boy war und da, dann ist er eigentlich eine Hilfskraft und sollte nicht eine Wirtschaftsnation lenken. Und so jemand wie unser Wirtschaftsminister, der von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung hat, der ist eine vollkommene Fehlbesetzung. Aber das ist so etwas, die wären gerne mit Herzblut dabei. Zur FDP muss ich nicht sagen, die hat sich ja selbst pulverisiert. Das hat ja mit den großen FDP-Politikern Scheel und Co. überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist ein Niedergang der sogenannten Intellektuellen. Ich würde gerne Leute sehen, und wenn es nur vorübergehend als Berater, wie Lüders, wie Ulrike Gero, wie Bakti. Solche Menschen hätte ich gerne, wo man sagt, der hat Ahnung. Das würde ich mir gerne wünschen. Ich möchte auch dazu auffordern, dass die neuen Parteien diese Menschen, die es noch gibt, einladen, beratend tätig zu sein, ohne eintreten zu müssen. Und ich würde mir wünschen, dass die das Maul jetzt immer aufgerissen haben, hat die AfD ja gemacht, ranlassen, sagen, zeigt doch mal. Und dann wollen wir mal sehen. Und ich glaube, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, wenn vieles von dem, was die gesagt haben, umgesetzt wird und wenn es tatsächlich besser werden würde. Weil dann würden sie nämlich zeigen, dass sie es können. Es wird auch eine Enttäuschung geben, dass die Dinge nicht so einfach sind, weil wir sind hier immer noch eingebunden in amerikanische Strukturen. Ja, schaffen sie es tatsächlich, Rammstein zu schließen? Schaffen sie es tatsächlich, das Headquarter für die Ukraine aus Kaiserslautern wegzuverlegen? Wie einfach ist das? Und da gibt es auch andere gewalttätige Strukturen. Wie einfach ist das? Das wird doch schwierig werden. Da können wir auch drüber reden, welche Allianzen wir bräuchten. Aber ich möchte jetzt mal sehen, die gesagt haben, ey, so und so würde ich es machen, dann mach doch mal. Mach doch mal. Und das würde ich jetzt gerne mal sehen.
Ich denke, um realistisch zu bleiben, wird es so sein, das ist jetzt heute noch nicht möglich einzuschätzen, aber es ist sehr realistisch, dass die AfD keine Regierungsmöglichkeit, also keine Gestaltungsmöglichkeit in Thüringen oder Sachsen bekommen wird. Man wird drüber fahren, am Wahlabend stellt sich der Vogt noch hin von der CDU und präsentierte sich als Wahlgewinner, obwohl er viele Prozente der Einzige mit den demokratischen Wählern, ja, und leitet für sich einen Regierungsauftrag ab, und so wird es auch kommen mit Steigbügelhalter Wagenknecht. Meines Erachtens.
Aber Stefan, die Frage ist ja, woher kommen denn eigentlich die Wähler der AfD? Die waren ja vorher bei anderen Parteien. Die hat sich die AfD ja nicht selbst gestrickt. Das heißt, solange sie andere Parteien gewählt haben, waren sie noch demokratische Bürger. Kaum sind sie in der Demokratie bereit, eine andere. Dann sind sie plötzlich das ist ein so arrogantes Denken. Das ist eigentlich eine Art Politrassismus. Du bist nur dann gut, wenn du mich wählst und wenn du von mir abweichst, weil ich nichts kann oder korrupt bin, nicht überzeuge, dann fällst du in Ungnade. Was ist denn das für ein Menschenbild? Diese Leute vertreten was? Nur sich. Arrogant. Das ist die höchste Form der Dummheit übrigens.
Ja, und Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist auch ganz klar. Ich denke, ganz viele Leute, es waren ja Hunderttausende bei dieser Wahl, die das erste Mal wahrscheinlich am Morgen noch ein Gläschen Schnaps getrunken haben und dann ihr Kreuz, ganze Mut zusammengenommen haben und ihr Kreuz heimlich bei der AfD gemacht haben. Ich glaube, viele haben sich das erste Mal überwunden, das zu tun, weil das Framing ja doch nicht im luftleeren Raum bleibt. Und jetzt haben sie es getan. Und jetzt sehen Sie, wie stark Sie gemeinsam sind, und dann kommen diese Politiker und diese Medienleute und verunglimpfen Sie in einer Art und Weise, wie Sie selbst damit nicht gerechnet hätten. Ich glaube, das würde ins Gegenteil umschlagen.
Ja, und weil immer, jetzt ist der Faschismus wieder da. Der Faschismus war da, als wir plötzlich festgestellt haben, während der Corona-Zeit, dass plötzlich ganze Industriezweige alle auf Impfen umgeschaltet haben. Ich möchte auch an Porsche erinnern oder auch Impfenkampagnen gemacht haben. Auch Edeka. Das hat sich jetzt jeder einzeln ausgedacht, und da war das schon eine vorher angelegte Werbekampagne, wo gab es da eigentlich ein Budget, die das gemacht haben und so. So, und weil wir bei Edeka sind, die dann plötzlich sagen, ihre Kunden, die Edeka-Gruppe, ihre Kunden dahingehend bevormundet, es gibt nichts Blaues im Programm. Ich muss da die Edeka-Filialleiter in Schutz nehmen, weil es ist ja ein Franchise-Betrieb. Die gesagt haben, Entschuldigung, was macht ihr da? Deswegen war ich ja noch mal bei Edeka einkaufen. Ja. Edeka ist übrigens im gesamten 2022, hat Oxfam die Supermärkte gecheckt, das sind diejenigen, die auf Menschenrechte einen Scheiß geben. Ja. Und Frauen haben da auch nichts zu sagen. Und die spielen sich plötzlich aus, auf wie man wählen kann. Also ist die Edeka-Group. Ich habe da noch, also wie gesagt, die wurden da abgestraft. Ja. Und aber das zeigt es eben, Faschismus ist eben, wenn Industrie und Politik denselben Gleichschritt machen. Da konnte man das sehen. Man konnte bei Corona sehen, wie plötzlich ganze Industriezweige bevormundet haben und auch die Kirche, Impfen ist Liebe. Da habe ich gesagt, hätte Jesus Christus die Bergpredigt unter 2G-Regel gehalten. Da konnten wir sehen, wie Propaganda, wie tief es im System ist. Und das müssen wir erkennen, dass der neue Faschismus eben so so liberal-grün woke daherkommt. Und das müssen wir durchschauen, und das ist die große Gefahr. Und wir haben deswegen in Deutschland ein enormes Bildungsproblem, weil wir Faschismus hier erkennen. Faschismus muss mit SA-Uniform kommen, sonst ist es keine. Nein, 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 der kommt halt ziemlich woke und in Regenbogenfarben.
Sie nennen es heute Public-Private Partnership, ja, also der Zusammenschluss von Konzernen und Regierungen. Das funktioniert in der Praxis schon. Habeck verspricht beim WEF in Davos dann im Januar, dass der Wiederaufbau in der Ukraine von deutschen Steuergeldern vorfinanziert wird. Ja, BlackRock und Co. freuen sich darüber. Das ist absolut verrückt und entglitten und dadurch gibt es auch keine Kontrolle mehr von diesen Strukturen. Die AfD wird es also wahrscheinlich nicht schaffen, in Regierungsverantwortung, also Gestaltungskraft zu kommen. Aber sie haben jetzt mit 30% plus unglaublich mehr Budget. Sie haben mehr Gestaltungsmöglichkeit in den Landtagen, trotzdem mit Ausschüssen etc. Deine Forderung, hier mehr Berater von extern anzunehmen. Ich denke, es wäre ein guter Schritt der AfD, um den Willen zur Volkspartei zu werden, zu zeigen, dass man tatsächlich jetzt auch Nicht-Parteimitglieder, dass man ein großes Vorfeld zulässt, dass man auch zulässt und die Zivilgesellschaft einlädt und sagt, wir waren vielleicht nicht in allen Punkten einig, aber es soll mal die Friedensbewegung kommen, es soll mal die klassischen Corona-Protestgruppen kommen, es sollen auch Querdenker kommen, die vielleicht in der Vergangenheit mit der AfD nichts anfangen konnten aus verschiedenen Gründen, oder mal einen Ernst Wolf oder Markus Krall einladen, um sich mal Wirtschaftskonzepte anzuhören. Ich glaube, das wäre doch ein richtiges Signal und das könnten Sie jetzt durchaus tun.
Wir haben Expertise in der Bevölkerung und einfach sagen, okay, es gibt ja auch im deutschsprachigen Raum, und da gehört Österreich, Schweiz noch dazu, auch Bürgermeister, die schon ganz andere Konzepte in ihren Gemeinden leben und die mal mit ihrer Praxiserfahrung ins Team holen. Und was ich mir eigentlich in der jetzigen Situation, wo diese Titanic auf 7:30 ist, wünschen würde, ist, dass Politiker sich hinstellen oder PolitikerInnen, wie Sarah Wagen, die sagen, okay, ich habe keinen Bock auf Björn Höcke, musst ihr auch nicht, aber es gibt Einzelpunkte in kommunaler Politik und da kann ich keine Politik für mein Ego machen, sondern da muss ein Kindergarten gebaut werden, hier muss man sich um das und das kümmern und da gibt es einen vernünftigen Politiker bei der AfD, mit dem arbeite ich zusammen und nicht von vornherein, egal wie vernünftig der Vorschlag ist, ich muss dagegen sein, weil ich ja gegen die AfD bin. Das ist keine Politik für den Bürger, sondern es ist eine Politik für die eigene Klientel, für sein Ego. Und solange wir es mit solchen Politikern zu tun haben, muss ich sagen, hat sich nichts geändert. Da ist sehr viel Ideologie dabei und die AfD sagt das immer wieder. Die AfD sagt, ich strecke die Hand aus, ich spreche sachthemenorientiert. Wir möchten in dieser Gemeinde, wo wir dieses Problem haben, was gelöst werden muss für den Bürger, mit denen zusammenarbeiten, die es genauso sehen, das aber nicht sagen dürfen, weil es auch unsere Idee ist. Also wenn die AfD plötzlich sagt, sie ist für Sarah Wagenknecht, dann müsste die AfD, müsste Sarah Wagenknecht gegen sich selbst sein, weil die AfD dafür ist. Das ist die innere Logik. So. Und das ist alles, das hat mit, ich glaube, da haben viele Menschen in der Politik, glaube ich, Demokratie nicht verstanden. Du musst, wenn eine gute Idee von der anderen Seite, nicht der Gegenseite, der anderen Seite kommt, nicht automatisch der Gegenseite, weil sie nicht von dir ist, sondern eine gute Idee, die könnte von mir sein, da sind wir dabei. Das ist das, was die Leute sich wünschen. Das ist genau das. Und ich glaube, mit einer direkten Demokratie könnte man auch sagen, das ist das, was die Bürger wollen als Lösung. Und ihr seid jetzt aufgerufen, das umzusetzen. Nicht, ob ihr das umsetzt, sondern ihr sollt es umsetzen. Und nicht, wir machen das nicht, weil wir keinen Bock drauf habt. Ihr vertretet das, was wir wollen. Und die Wähler haben es ja in Thüringen und Sachsen auch gezeigt. Wir wollen eine wieder konservativere Politik, also eine Politik, die nicht durch ideologischen Extremismus geprägt ist. Und rauft euch zusammen, weil der Kern säuft ab. Das sehen wir bei allen Projekten. Das Hauptproblem, was wir in Deutschland im Moment haben, ist, dass Menschen nicht anerkennen wollen, dass wenn ein Kahn untergeht und da sind 2000 Leute an Bord und du hast Rettungsboote, die bei 2000 überfüllt sind, dass du nicht sagen kannst, wir nehmen noch 1800 andere Kähne auf, wo dann 14.000 noch dazukommen, gehen wir alle unter. So, das muss man mal einfach so einschätzen, was nicht bedeutet, dass man die Ursachen von Flucht nicht hinterfragt. Ich habe das ja schon mal gesagt. Mein Standpunkt hat sich dahingehend erweitert, dass ich sage, es gab auf der anderen Seite Leute, die vor den Folgen länger gewarnt haben, während mein Fokus auf den Verursachern lag. Ich habe zum Beispiel gesagt, okay, wenn wir sagen, dass Gastrecht missbraucht, dann sollte man vor allem die es schon seit Jahrzehnten missbrauchen, die sollte man ausweisen. Ich meine amerikanische Besatzungstruppen, die von deutschem Boden aus Kriege organisieren. Aber es gab andere, auch ein Martin Sellner zum Beispiel, gesagt haben, alles richtig, aber die jetzt hier sind und Probleme bereiten, die blendest du aus. Und ich habe gesagt, aber ich habe das Gefühl, dass wenn du nur über die redest, du nicht über die Ursachen redest. Reden wir über beide. Das heißt, da hatte einen Martin Sellner und auch andere vielleicht eher den Fokus drauf, und das war richtig, da muss ich korrigieren. Ich möchte auch auf der anderen Seite auch sagen, du kannst so viel Leute nach Hause schicken, wie du willst, wenn die Kriege aber weiterlaufen, überrennen die dich. Wir müssen beides sehen. Und das ist meine Korrektur in der Wahrnehmung, okay. Nicht sagen, ja, das gibt keine Probleme, wir haben jetzt Probleme mit Menschen, die Messer ziehen, ja, andere ziehen die Waffen, das ist eher ein anderes Tool, aber das können wir nicht mehr wegblenden. Aber wie sind die hierher gekommen? A sehen und B sehen, nicht A und B. Und wir müssen auch beide Felder beackern. Aber es ist klar, dass der Bürger, der durch einen Messermann bedroht wird, die Gefahr eher dort sieht, als durch Rammstein, was weit weg ist. Aber die Dinge haben miteinander zu tun. Beides sehen, da korrigiere ich mich. Da waren die, diese Menschen, die darauf hingewiesen haben, hatten den Fokus da drauf. Der war richtig. Meine ist auch nicht unrichtig, aber ich glaube, zusammen wird ein ganzes Bild draus. Wir haben hier eine Art Wartungsstau.
Dazu sollten wir eine eigene Sendung machen, dass wir ausführlich darüber mal sprechen und sagen, gut, wie können wir denn diese Migrationswaffe stumpf machen? Da werden wir beim nächsten Mal fortsetzen, um auch mal ein bisschen in die Details zu gehen. Denn wie du sagst, es ist innen- und außenpolitisch enorm wichtig.
Ja? Ich bin nicht einer Ideologie verfallen. Ich möchte nur nicht, dass wir sagen, da kommen lauter Leute zu uns, die böse sind. Das hat mit uns gar nichts zu tun. Mhm. Schon. Ja. Aber es sind eben fremde Kräfte. Und wir haben natürlich eine ausländische Macht in Deutschland. Das ist unsere Regierung. Mhm.
Absolut,
das ist,
absolut.
Das ist
die Regierung.
Das ist sie.
Und an dieser Stelle auch gleich vielleicht an die AfD gewandt. Wir haben jetzt viel über diese Themen gesprochen und auch über die AfD gesprochen. Ich würde mir wünschen, dass, und viele Menschen würden das wollen, dass man jetzt ein Europa-Rettungsprogramm aktiviert und dass man alle mit ins Boot holt.
BFD, Bündnis für Deutschland.
Bündnis für Deutschland, das wäre eine gute Sache, um ein entsprechendes Vorfeld zu erweitern. Es gibt viele Leute, die willig sind, die mitmachen wollen, um sozusagen jetzt, auch wenn man nicht in der Gestaltungsfähigkeit ist, hier eine Allianz aufzubauen, um diese Hoffnungswahl nicht verpuffen zu lassen und damit nicht wieder nur die Funktionäre gemästet werden. Nämlich das ist genau das, was wir alle nicht wollten und was die Leute, die nicht Parteimitglieder sind, mit der Wahl für die Partei nicht wollten. Kein Mensch will, dass die Partei AfD die nächste Systempartei wird,
nein,
sondern es soll hier ein Wandel vollzogen werden und die AfD ist aufgefordert, hier diese helfenden Hände anzunehmen und sich nicht abzuschotten. Das mal an der Stelle.
Genau. Aber Stefan, ich möchte noch etwas ergänzen. Das, was in Deutschland im Moment passiert, wird im Ausland sehr wohl wahrgenommen. Ich meine, ihr habt hier im September auch so etwas, wo jetzt gerade über
quasi Bundestagswahlen.
Ganz genau, genau dasselbe. Mhm. Und wir sehen das auch, was in Frankreich passiert, wir sehen auch, was in Italien passiert. Denn was in Deutschland passiert, ist etwas, was auf ganz Europa eine Auswirkung hat. Das heißt, wir sind hier auch in der Verantwortung als eine Industrienation, als der Motor in Europa. Wenn nämlich Deutschland als Industrienation deindustrialisiert ausfällt, dann sind auch alle Anrainerstaaten davon betroffen. Niemand hat darüber ein Interesse. Das heißt, ganz Europa wird mit dieser Woken-Politik destabilisiert. Und aus diesem Grund, was wir machen, hat Auswirkungen auf andere. Es ist asozial gegenüber unseren europäischen Partnern. Ja, und was wir brauchen, ist eine Einigkeit in Europa, eine Gesamtverantwortung. Wir brauchen eine auch regionale, lokale, aber auch europäisch abgestimmte Außenpolitik, wo vor allem die Anrainerstaaten auch anders unterstützt werden. Deutschland hatte eine sehr arrogante Position, also bisher auch gehabt, nach dem Motto, wenn wir uns an irgendwelchen Wirtschaftskriegen beteiligen, wir sind ja kein Anrainerstaat, dann darf das irgendwie der Viktor Orban machen oder die Griechen können das machen. So, nein, da sind wir auch in der Verantwortung. Sagen, okay, wenn unsere Politik, unsere Exportpolitik, unsere was Destabilisierungspolitik überall mit out of area, wenn die zu Flüchtlingsströmen führt, die dann in die Außenbezirke kommt und die sind ja wirtschaftlich schlechter dran, dann können wir nicht sagen, das ist euer Problem. Auch das müssen wir bedenken. Ich wünsche mir eine faire deutsche Außenpolitik, eine abgestimmte gemeinsame europäische Außenpolitik. Und das heißt, wir müssen uns aus dem Klammergriff der Amerikaner lösen, deren Kriege in Europa nur deren Interessen dienen. Die locken ja auch deutsche Unternehmen. Und aus diesem Grund, was das Ziel sein muss, um wirklich nach 75 Jahren Ende des Zweiten Weltkriegs zu einer eigenen Politik zu kommen, ist, dass wir etwas erkennen, dass wir in Europa und in Deutschland dastehen, wo wir stehen, hat damit zu tun, dass amerikanische und britische Politik in Europa auf Spaltung setzt. Wir müssen Europa einen und Europa bezieht ausdrücklich Russland mit ein und wir brauchen vor allem einen eurasischen Friedensplan. Und wenn wir Frieden hätten auf der eurasischen Platte mit eurasischen Mächten, dann wären wir einen Schritt weiter. Und es gibt Länder, die daran überhaupt kein Interesse haben, weil sie leben von der Spaltung. Und das ist ein Werkzeug. Und wenn wir verstehen wollen im Einzelnen, warum es so läuft, weil außen Räder gedreht werden und wenn wir die nicht in den Griff bekommen, hat keine Nation solo die Möglichkeit, das abzustellen. Aber es muss lokal, national ein Veto geben, sagen, da machen wir nicht mit und da ist Deutschland ein Schlüsselland, weil wir eine Industrienation sind. Und indem man diese Industrienation schleift, müssen sie noch mehr aus einer amerikanischen Hand fressen. Das muss man verstehen. Geopolitik muss man verstehen, hat lokale Auswirkungen, aber man kann nicht eben sagen, wir machen die Grenzen dicht und es geht uns alles nichts an. Eine Nation wie Deutschland ist, solange sie bevormundet wird, einfach erpressbar und muss endlich zu einem eigenen nationalen Gefühl kommen, wie übrigens andere Länder auch. Wir brauchen einen gesunden Patriotismus, der diese Frage stellt, ist es gut für Deutschland? Und wenn es gut für Deutschland ist, dann ist es auch nicht schlecht für Europa. Was aber schlecht für Deutschland ist, ist auch schlecht für Europa, weil wenn Deutschland abschmiert, nimmt es viele europäische Länder mit, auch Österreich, auch die Schweiz. Das kann nicht in unserem Interesse sein.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
In Deutschland entscheidet es sich, das ist ganz klar. Ich denke, es gab zwei Schlüsseldestinationen mit Corona auch, wenn das vielen Leuten ja noch präsent ist. Das eine waren die USA. Wenn Donald Trump damals nicht mitgespielt hätte, dann wäre Corona erledigt gewesen. Er hat aber mitgespielt. Ja. Und das andere war in Deutschland, wenn Deutschland die entsprechenden Schritte nicht gesetzt hätte, dann wäre die ganze Corona-Politik auch erledigt gewesen, nämlich auch für die europäischen Nachbarstaaten. Mhm. Daran kann man schon gut erkennen, warum dieses Herz Europas so wichtig und entscheidend ist. Und es können sich alle nur wünschen, dass hier in Deutschland es zu einer Veränderung kommt. Womöglich wurde diese Veränderung jetzt eingeläutet mit dem 1. September. Vielleicht geht es weiter am 22. September in Brandenburg. Man kann davon ausgehen und wer weiß, wie lange sich diese Ampel dann noch im Sattel krallt. Spätestens nächstes Jahr, 2025, sind Bundestagswahlen. Da müssten Sie schon einen Ausnahmezustand dazwischen schieben, wo man dann nicht wählen kann. Auch das gibt es ja in der Diskussion. Aber wir werden sehen. Um dieses Kapitel abzuschließen, eine kurze Frage, wenn wir jetzt noch auf aktuelle Ereignisse eingehen. Wir haben, bevor wir mit der Aufnahme gestartet haben, noch etwas Eiliges reinbekommen, was wir unbedingt heute noch besprechen müssen. Im Zuge deiner Vortragstournee, ich glaube im Oktober starten deine Vorträge.
Mitte Oktober, findest du auf Sophisticated.net, da findest du alle Termine, die habe ich nicht im Kopf.
Wir blenden das ein und da geht es ja um Propaganda.
Richtig.
Und sprichst du dort über die Corona-Zeit als etwas Vergangenes oder über etwas Aktuelles?
Die Corona-Zeit ist Teil des Vortrages, wo ich sage, so, wo ich sehr viel über Propaganda gesprochen habe. Ich komme natürlich auch zu Corona, ist ein eigenes Kapitel. Und wo ich dann eben auch mit den inzwischen distribuierten RKI-Files eben auch zeige, dass das Teil einer Agenda ist. Ich meine, wir wurden ja in Deutschland über unsere Erziehungssysteme seit Jahrzehnten gedrillt. Und ein Bürger, der für seinen Gehorsam belohnt wird, dem kannst du am Ende nicht vorwerfen, dass er alles macht, was der Staat von ihm möchte, wenn er immer eingeschüchtert wird. Das ist ja das Milgram-Experiment, ja, oder Ash. So. Und das funktioniert bei allen. Jahrelang hat man uns Angst gemacht vor dem Russen und jetzt eben vor dem bösen Virus. Und das hat damit zu tun, damit die Leute merken, die Propaganda ist so gut gemacht, sie ist so allgegenwärtig, schon auch von Hirnforschern erforscht, wie man etwas verpacken muss, damit du es gar nicht merkst, dass man nichts, das ist wie so ein Zauberkünstler, du kannst sagen, du musst doch merken, wie der dich austrickst. Das ist ein Profi. Mhm. Und sein Job besteht darin, dich eben zu täuschen. Und deswegen wenn Leute sagen, ich wäre ein Gatekeeper, ich sehe mich als Gateskeeper. Ja, ich möchte diesen Gates keepen, der steht ja auch für eine Gruppe von Menschen, die eben als Privatorganisation eigentlich über internationale Interessen vertreten. Und ich glaube, Menschen müssen erst einmal verstehen, wie Medien funktionieren. Und was Schopenhauer meinte, als er sagte, der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Mhm. Wenn du die Agenda der Propaganda von der Wiege aus bespielst und Leute belohnst, wenn sie dir gehorchen und abstrafst, wenn sie es nicht tun, dann bekommst du einen Bürger hin, der immer nur seinen Kotau macht. Und dem kannst du am Ende nicht vorwerfen, dass er so perfekt dressiert ist. Das wirfst du deinem Hund ja auch nicht vor. Wir sind aber keine Hunde. Das Dilemma ist, dass diejenigen, die uns lenken, uns wie Schafe sehen. Und solange wir das nicht erkennen und uns wie Schafe verhalten, haben wir keine Chance. Und was wir nicht tun dürfen, ist, dass wir sagen, okay, durch eine andere Partei tauschen wir den Schäfer aus, bleiben aber Schafe. Das ist für die Menschen sehr schmerzhaft zu erkennen, wie stark sie sich wie ein Schaf orientieren und wie sie sich auch verhalten. Wenn sie das aber mal auflösen, dann regt sich in den Menschen eine Art von Widerwillen, sagen, ich bin doch eigentlich ein freier Bürger und möchte doch eigentlich auch mich selbst ausdrücken. Aber dieser Wunsch, der über Jahrzehnte in den Menschen erstickt wurde, den müssen wir erstmal wieder zum Blühen bringen. Und das, glaube ich, ist möglich. Es gibt einen gemeinsamen Nenner durch einen gesunden Patriotismus, dass man sagen kann, ich bin stolz auf das, was ich bin in meinem Land und auf mein Land, auf meine Leistungen. Das heißt, wir haben eine Menge erreicht in Deutschland und ich bin nicht auf alle Teile der Geschichte stolz, das kann man nicht sein, aber wir haben gezeigt, dass wir vieles anders machen und mein Stolz speist sich nicht, dass ich andere ablehne, sondern dass ich sagen kann, und hier sind wir einen besseren Weg gegangen und der wird immer wieder verlassen, weil wir als Bevormunder in Europa auftreten und das möchte ich nicht mehr. Das ist eine gemeinsame Basis, weil die Menschen leben nun mal in einem Land, sprechen die Sprache und sollen sich mit ihrem Land identifizieren. Und dann müssen sie auf irgendetwas stolz sein und sagen können, das machen wir gut als Deutsche. Und wenn man das nicht sagen darf, dann stimmt mit der Regierung was nicht. Weil die Leute wollen das sagen. Die wollen sagen, ich bin gerne in Deutschland, ich lebe gerne in Deutschland, ich spreche die Sprache, ich mag Deutschland. Ohne dass man sagt, das ist jetzt aber total radikal. Radikal wäre zu sagen, ich mag nichts an Deutschland.
Ja, genau, ich will es abschaffen.
Das ist das Radikale.
Ja, ja. Ja. Das ist ja eigentlich verfassungsfeindlich auch. Genau. So müsste man es ja auch sehen, weil das Grundgesetz möchte auch Deutschland nicht auflösen. Ja. Aber gut, zur Propaganda. Edward Bernays hat ja beispielsweise ganz offen davon gesprochen, dass eine von ihm definierte Elite die Masse steuern sollte.
Kommt steht in seinem Buch.
Vortrag ja. auch vor und ja. steht in seinem Buch schwarz-weiß drinnen. Ja. Er hat aber davon gesprochen, dass die Propaganda intelligent und gut gemacht sein soll. Und jetzt zum aktuellen Fall fordert der Chef der Kassenärzte, also in Österreich, der Chefarzt der Kassen, Andreas Krauter, fordert die Menschen auf, mit Stand Anfang September wieder Masken zu tragen, weil Corona zurückkommt. Und er sagt, Zitat, einen schweren Verlauf kann eine Impfung verhindern. Ich kenne jetzt kein Beispiel, dass beispielsweise eine Propaganda schon hundertfach widerlegt wurde und Sie wenden sie trotzdem noch an. Wird das funktionieren aus deiner Sicht?
Es ist ein Intelligenztest. Wer so eingeschüchtert ist, dass er auch heute noch eine Maske trägt, das gibt's ja manchmal in Berlin noch. In Berlin sehe ich es oft, in Ökomärkten tragen Leute noch Maske. Da weiß ich, die haben einen akademischen Hintergrund und wählen die Grünen. Die sind einer Partei zugeordnet. Das ist das Parteiabzeichen.
Erkennungsmerkmal.
Denen kann man nicht helfen. Ich glaube, dass die meisten Menschen inzwischen auch über alternative Medien gesehen haben, RKI-Files, Tom Lausen, dass die Impfung ein gigantisches Verbrechen war. Und dass es etwas ja nicht gibt, nämlich die Dunkelziffer der vielen Schäden, das gibt es alles eben nicht. Und das kommt mir extrem bekannt vor nach Dunkeldeutschland, wo man nicht darüber gesprochen hat, dass viele Nachbarn fehlen. Ja, das verfängt sich hoffentlich nicht mehr. Das war damals und das ist heute ein Intelligenztest. So, ich weiß nicht, von wem der bezahlt wurde oder ob er selbst schon die Spritze genommen hat und das seine Denkfähigkeit einläutet. Ich würde mir wünschen, dass sich private Unternehmer zusammenschließen, bundesweit auch im deutschsprachigen Raum Plakate kleben mit Christiane F. und der Spritze und sagen, vertrau mir, deine Pharma. Industrie. Ja, das würde genügen. Aber wer darauf jetzt auch noch reinfällt, der geht auch zu McDonald's, weil die italienische Wochen anbieten.
Also ich denke, was die Zuschauer, wir erreichen ja mit dieser Sendung hoffentlich sehr viele Menschen, tun könnten, wäre laut Widerspruch anzumelden gegen diese Wahnsinnigkeiten und vor allem nicht mitzumachen.
Ja.
Denn wenn es im öffentlichen Raum sichtbar wird, dass die Leute nicht mitmachen, dann werden sie sich auch schwer tun, denn jede Pflicht, jeder Zwang, der öffentlich ausgesprochen wird, der nicht praktiziert wird, stumpft ab und ist wertlos und damit auch deren Politik und ihre Grundlage. Weil grundsätzlich wurde ja beispielsweise jetzt bei den Wahlen im Osten diesen Kräften ja längst die Legitimität entzogen und es wirkt irgendwie in Österreich so, bevor es jetzt hier zu einer Wende bei der Wahl kommt, denn die FPÖ ist uneinholbar auf Platz 1 in Österreich, das ist noch dramatischer fast wie in Thüringen, dann versuchen die jetzt noch mit allen Mitteln noch einmal die letzten Reste ihrer Impfung anzupreisen.
Ja, man muss dazu sagen, was ja untergegangen ist, deswegen haben Medien, ich bin ja ein Medienvertreter, natürlich auch die Aufgabe auszublenden und den Fokus zu verschieben. Am 1. September wurde ja in Deutschland in diesen beiden Bundesländern gewählt und da wurde aber gleichzeitig der europäische Impfpass eingeführt, so als Pilotprojekt. Und der Impfpass wird natürlich ans Digitalbargeld gekoppelt werden, was es in unterschiedlichen Erscheinungsformen geben soll. Das heißt, es gilt nicht überall und der Wert des Geldes variiert, je nachdem auch was Impfstatus und Social Scores angeht. Das ist alles total Orwell. Das gehört alles weg. Wir müssen uns Demokratie nicht wiederholen, wir müssen sie einführen, weil wir haben es heute mit Trusts zu tun, die eben über sie beschlossen werden, ihr Headquarter in Europa haben, die uns alle in eine Minority Report und Truman Show führen wollen. Und das sind ja nur ganz einige wenige, die sich da treffen, die sich aber in ihrer kleinen Gruppe sehr einig sind. Und sie können uns nur deswegen beherrschen, weil sie dafür sorgen, dass wir alle auch in den alternativen Medien nicht unbedingt alle miteinander reden. Da gibt es ja auch Befindlichkeiten. Das müssen wir überwinden. Also die demokratischen Kräfte in diesem Land und dort müssen etwas erkennen. Nur im Team haben sie eine Chance. Und wenn sie Klassenbewusstsein entwickeln und wir müssen uns als große Gruppe zusammenschließen, über unsere Schatten springen, sagen, wir haben etwas zu verteidigen. Und zwar, wir werden durch eine ganz kleine Gruppe permanent bevormundet, die überall so gut aufgestellt sind, dass sie einfach Dinge beschließen und die darauf setzen, dass wir gehorchen, weil wir deren Medien gucken. ausschalten. Und wir müssen das ganz wichtig, Alternativen zeigen. Wenn wir immer nur deren Machenschaften beleuchten, dann bleibt kein Platz mehr für Alternative. Und ich glaube, entscheidend ist, dass wir den Menschen auch zeigen, du, es gibt jene Menge Locations und Orte, wo bereits Hoffnung verbreitet wird, ja, wo Bürgermeister in Gemeinden einen vollkommen anderen Weg gegangen sind. Nur du weißt überhaupt nichts davon. Und wenn wir anfangen, das zu publizieren, stellen plötzlich viele Menschen fest, es gibt schon eine ganze Menge. Kann man da mitmachen? Ja, damit wir ins Tun kommen. Sonst wirkt es immer so, eigentlich müsste mal jemand kommen, man müsste dies, man müsste das. Es gibt schon ganz viel. Und unsere Medien sorgen dafür, dass du das nicht erfährst. Und das müssen wir überwinden. Damit Menschen sagen, das wusste ich ja gar nicht. Weil wenn du es wüsstest, dass das Wetter woanders schon besser ist, dann sagst du, dann halte ich auch noch diesen Regenschauer durch. Und das müssen wir unbedingt publizieren.
Ich denke, in diese Richtung haben wir uns ja einiges vorgenommen. Wir wollen heute noch nicht zu viel verraten, aber es wird hier einige Schwerpunktsetzungen geben. Genau. Und bis dorthin sagen wir mal, stopp mit der Propaganda, wir machen nicht mit oder blasen in die Pfeife. Oder
dafür habe ich die immer dabei. Auch wie meinem kleinen Sohn, weil der kann noch nicht schwimmen und könnte in den See fallen, aber ich benutze sie eben auch, wenn ich im Regierungsviertel bin.
Genau, dann hoffen wir, dass du sie nicht so oft brauchen wirst in nächster Zeit. Danke, Kevan, für dieses Gespräch.
Danke auch.
Wir werden das fortsetzen bei der nächsten Gelegenheit. Danke Ihnen, dass Sie dran geblieben sind. Danke für Ihre Unterstützung bei alternativen Medien und heute speziell bei Auf 1. Bleiben Sie wachsam, bleiben Sie kritisch, aber lassen Sie sich nicht den Tag vermiesen. Bis zum nächsten Mal bei Auf 1.